Herr Jesus, wir schauen auf dich und sind vor dir versammelt und wir freuen uns an deinem Wort, denn es gibt uns, es lehrt uns, es verändert uns, es tröstet uns, es ermutigt uns, es ermahnt uns. Und ich möchte dich nun bitten, denn ohne dein Wirken geschieht nichts. Segne diese Zeit, tu du die Ohren und Herzen auf, gib mir weise und verständliche Worte und gib Gnade, dass diese Zeit wirklich für jeden nützlich ist und jedem hilft, in ja mehr, in größerer Weise, auch in kommender Woche wieder mit dir gemeinsam zu leben. Amen. Ja, und damit beginnen wir. Wir schlagen das Wort auf, und zwar erneut im Titusbrief, dem 2. Kapitel. Momentan geht es recht langsam voran, da es doch ein relativ reichhaltiges Kapitel ist, oder dieser Abschnitt, Titus 2. Und ich lese nochmal ab Vers 11, auch wenn wir diesmal wieder erst in Vers 13 einsteigen, aber um den Zusammenhang zu haben, Titusbrief Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wieder diese doch recht erhabenen Verse, bei denen wir schon den einen oder anderen Sonntag verbracht haben. Und beim letzten Mal, ist es schon eine Weile her, vielleicht erinnert sich trotzdem manch einer, habe ich mich eigentlich nur um den Begriff und diese Aufforderung gedreht, die glückselige Hoffnung zu erwarten, was das ist, wie es uns prägen soll. Die glückselige Hoffnung, kurz heruntergebrochen, die größten Teile davon sind, worauf wir warten, dass dann einmal, ja, eben, wenn diese Hoffnung offenbar wird, das Reich Gottes angebrochen und wir in den Himmel eingegangen sind, werden die Folgen des Sündenfalls auf ewig überwunden sein. Wir werden in direkter Gegenwart des Herrn sein und, preis den Herrn, auch so verändert sein, uns in der Art und Weise daran zu erfreuen, wie es würdig und richtig ist. Und das ist eben die Zukunftshoffnung von uns Christen. Die Hoffnung, für die wir auch bereit sind, das jetzige Leben unserem Herrn hinzulegen und zu sagen, du hast uns Größeres geschenkt und dein eigenes Leben für uns gegeben. Auch wir wollen unser Leben für dich hinlegen. Die glückselige Hoffnung. Aber das war letztes Mal schon sehr weit betrachtet, weit in größeren Kontext gesehen. Denn in diesem Vers konkretisiert das Paulus noch ein gutes Stück mehr. Er spricht nämlich von der glückseligen Hoffnung, also Schlachter schreibt, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Und Schlachter macht hier den Text etwas, ja, wahrscheinlich etwas leichter. Viele andere Übersetzungen, unter anderem die Elberfelder, schreibt, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung, und nochmal, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung erwarten. Also er setzt das gleich. Unsere glückselige Hoffnung ist die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Retters. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen und auch sonst uns im Neuen Testament ein wenig umschauen, dann werden wir sehen, dass gerade diese Erscheinung, und damit ist die Wiederkunft des Herrn Jesus gemeint. Wenn der Herr Jesus kam einmal auf die Erde, da hieß es in Vers 11, die Gnade Gottes ist erschienen, die erste Erscheinung, das erste Offenbarwerden des Herrn. Und nun lesen wir von einer zweiten Erscheinung. Ja, der Herr wird noch ein weiteres Mal kommen und offenbar werden, aber dann in Macht und Herrlichkeit, wie es gerade in Evangelien in der Regel beschrieben wird. Eine weitere Erscheinung, hier ist gemeint, die Zeit, wenn der Herr zurück auf die Erde kommen wird. Und wir sehen im Neuen Testament, dass dieses Ereignis bei den Aposteln und ihren Briefen einen großen Stellenwert einnimmt. Lass mich nur zwei Stellen vorlesen, die uns das zeigen und stark bestätigen. Zuerst 1. Thessalonicher 1, 9 und 10. 1. Thessalonicher Brief, 1. Kapitel, die zwei Verse 9 und 10. Dort steht, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Also Paulus bricht hier den ganzen Glauben der Thessalonicher herunter, und zwar auf zwei Punkte, nämlich dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Diese Erwartung ist also hier ein zentraler Teil ihres Glaubens. Und eine andere Stelle, 2. Timotheus 4, Vers 8. 2. Timotheusbrief, 4. Kapitel, Vers 8. Und dort schreibt Paulus, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und diese Erscheinung meint eben auch die Wiederkunft des Herrn. Nun, hier ist nicht eine besondere Gruppe von Christen gemeint, die sich eben ganz besonders auf den Herrn freuen. Aber Paulus nutzt hier diese Worte, um alle Christen zu beschreiben. Christen sind die, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Christen sind die, die sich auf die Wiederkunft des Herrn freuen. Und jene werden mit ihm die Krone der Gerechtigkeit erlangen. Die, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und ich habe diese zwei Stellen vorlesen wollen, um daran eben zu zeigen, dass die Wiederkunft des Herrn Jesus von Gott einen zentralen Bestandteil in unserem Denken und Glauben bekommen hat und haben soll. Und darum möchte ich aber zuerst beginnen, eben mit einer Selbstprüfungsfrage. Ist das denn bei dir schon so? Ist das eine besondere Hoffnung für dich, ein besonderer Glaubenssatz, etwas, worauf du dich freust und das du erwartest? Welche Rolle spielt die Wiederkunft des Herrn in deinem Leben? Und auch ich musste mich das natürlich fragen, als ich begonnen habe, mich mit diesem Vers, diesen zwei Versen zu beschäftigen, und musste dabei auch sagen, dass sie bislang keine besonders große Rolle in meinem Leben und Denken und Glauben gespielt hatte. Aber durfte doch in diesen Tagen, Wochen, einige Dinge lernen, die das wirklich, ja, was für einen Einfluss das haben soll und wie das Denken verändert und verändern soll. Und ich hoffe, und das ist auch mein Ziel, das weitergeben zu können. Ich hoffe, der Herr gibt mir Gnade dazu, dass auch jedem von euch das entweder ganz neu oder auch nur wieder bewusst wird, ja, zuerst davon zu sprechen, was die Wiederkunft des Herrn eigentlich ist, welchen Platz sie in deinem Denken haben soll und dann auch, wie sie dein Leben beeinflussen kann und soll. Das sind die Dinge, die ich, wenn Gott Gnade gibt, heute hoffentlich erreicht haben werde um 11:30. Ja, beginnen wir nun damit, indem ich erstmal einen kurzen theologischen Abriss der Wiederkunft des Herrn liefere. Ich möchte es nicht ganz ausbreiten, denn ich könnte die komplette Zeit darüber verbringen, aber das möchte ich nicht. Und doch, falls da jemand noch nicht die genauesten Vorstellungen hat, oder auch nur, um das wieder aufzufrischen, möchte ich zwei Stellen vorlesen, zumal dieser Begriff auch unterschiedliche Dinge beschreibt. Die Erscheinung des Herrn, und zwar beginne ich mit 1. Thessalonicher 4, die Verse 15 bis 18. Dort schreibt der Apostel, Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet einander mit diesen Worten. Nun, was hier beschrieben wird, ist die sogenannte Entrückung. Was sehen wir hier? Wir sind Gläubige auf der Erde und ihnen wird gesagt, dass ein Zeitpunkt kommen wird, an dem sie von dieser Erde weggenommen werden und direkt zum Herrn gebracht werden. Und dass zur gleichen Zeit die Toten in Christus oder die, es werden nicht die Toten genannt, sondern die Entschlafenen in Christus, doch, sie werden die Toten genannt, auferstehen werden und mit ihnen zum Herrn gehen werden. Und aus 1. Korinther 15 wird noch gesagt, dass wir dann auch verwandelt werden, den neuen Leib bekommen, den Herrlichkeitsleib. Und das ist eben das Erscheinen. Wir sehen, an diesem Punkt werden wir alle zum Herrn gehen und ihn sehen. Er wird uns erscheinen. Wir werden nicht einfach nur in den Himmel entrückt, sondern der Herr wird uns entgegenkommen. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, heißt es. Er wird uns entgegengehen und wir werden uns in der Luft mit ihm vereinen. Die Entrückung. Aber die Wiederkunft kann noch ganz anders beschrieben werden. Und ich werde zeigen, auch damit etwas ganz anderes beschreiben. Nämlich Markus 13, die Verse 24 bis 27. Markus 13, 24 bis 27. Und diese Verse klingen schon wieder ganz anders. Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln, von den vier Windrichtungen vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Und wir sehen, diese Beschreibung klingt schon ganz anders. Was gerade noch schön, freudig und ja, lichtumstrahlt war, ist jetzt auf einmal dunkel und furchteinflößend. Der Herr wird kommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Der Herr wird für alle Menschen sichtbar kommen, wird hier deutlich. Und aus den anderen Stellen, man hätte auch Offenbarung 19 lesen können, wird sichtbar, dass er dann Krieg führen wird gegen die Welt, die zu dieser Zeit auch Krieg führen wird gegen sein Volk. Und diesen Krieg bei weitem gewinnen wird. Und wenn wir noch weiter sehen, werden wir dann sehen, dass die Gläubigen, die hier von den Engeln gesammelt worden, überleben und dann in sein Reich eingehen. Und in diesen zwei Darstellungen wird schon deutlich, das stimmt nicht ganz überein. Und es gibt hier unterschiedliche theologische Positionen, die entweder besagen, dass beide diese Ereignisse doch irgendwie als ein Ereignis letztlich zu sehen sind und in irgendeiner Form gleichzeitig stattfinden werden. Und dann gibt es noch die andere Position, die besagt, dass das Erste, diese Entrückung, vor der sogenannten Trübsalzeit geschehen wird und diese Wiederkunft des Herrn, wenn wirklich alle Welt ihn sehen wird, nach der, beziehungsweise am Ende der Trübsalzeit geschehen wird. Während die Trübsalzeit, sei noch gesagt, eine Zeitspanne von 7 Jahren ist. Und ich möchte an diesem Punkt nur ein paar Punkte nennen, ich kann nicht alle, aber ein paar Punkte nennen, warum wir glauben, dass die Entrückung und die andere Wiederkunft in Markus 13 zwei unterschiedliche Ereignisse sind. Beim einen, das erste wird die Wiederkunft des Herrn für die Seinen genannt und das andere in Macht und Herrlichkeit. Lasst mich ein paar Gründe nennen. Nun, zum einen wird immer wieder betont, dass die Entrückung, beziehungsweise es wird dann auf die Wiederkunft genannt, ständig möglich sein muss. Wir sollen beständig damit rechnen. Ja, das ist auch ein ganz großer praktischer Nutzen, darauf werden wir noch eingehen, eine Sache, die der Herr damit bezweckt. Wir sollen immer damit rechnen, immer darauf gefasst sein, dass der Herr noch heute oder morgen wiederkommen könnte. Wir sehen aber, dass sonst, wenn der Herr wiederkommen wird, um sein Volk zu retten, dass da bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Und das ist auch schon eigentlich der stärkste Grund in meinen Augen. Dann, ich möchte nicht alle Bibelstellen nennen, aber eine möchte ich nennen, weil die der Simon auch bald klären wird. Und damit ist mir das auch abgenommen, da jetzt näher drauf einzugehen. In Offenbarung 3, Vers 10 wird eben der Gemeinde verheißen, dass sie vor der sogenannten Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, bewahrt wird. Offenbarung 3, Vers 1. Dann, was ich schon genannt habe, die zwei Beschreibungen sind in ihrem Wesen stark unterschiedlich und es ist, wenn man wirklich alle Einzelheiten ernst nimmt, sehr schwer, das in eins zu verbinden. Bei der sogenannten Entrückung erscheint Christus in der Luft und kehrt dann in den Himmel zurück. Bei dem Kommen in Macht und Herrlichkeit kommt er auf die Erde und bleibt dort, um zu herrschen. Bei dem Kommen für die Seinen sind die Gläubigen auf einmal in einem Moment bei dem Herrn. So muss das verstanden werden, wenn man das Wort näher untersucht. Beim Kommen in Macht und Herrlichkeit haben wir gelesen, dass erstmal die Engel ausgehen, die Gläubigen sammeln, zu ihm bringen und dann wird auch noch dieses Gericht, es wird dann von den Schafen und den Böcken die Rede, wo die einen verurteilt und die anderen eben nicht verurteilt werden. Also das fehlt einfach bei der Entrückung. Und dann auch noch ein großer Unterschied. Bei der Entrückung wird nie erwähnt, dass gleichzeitig ein irdisches Reich aufgerichtet wird, während bei dem kommenden Macht und Herrlichkeit zum Beispiel nie erwähnt wird, dass die Toten zu dieser Zeit auferstehen. Das wird nur bei der Entrückung gesagt, wie ich es vorher gelesen habe. Also es gibt da ganz grundlegende Unterschiede in den Beschreibungen. Und dann noch ein paar allgemeine Gründe, die besonders John MacArthur in seinem neu erschienenen Theologiebuch gut ausführt, kann ich da nur empfehlen. Nun, zum einen, nicht nur, dass dieses Gericht nicht der Schafe und Böcke nicht passt in die Beschreibung der Entrückung. Diese Scheidung wäre auch völlig überflüssig, wenn die Gläubigen schon alle entrückt und beim Herrn wären und mit ihm zurückkommen. Dann wäre ja schon diese Scheidung geschehen. Dann lesen wir in 1. Korinther 15, dass die Teilhaber der Entrückung, sowohl Auferstandene als auch Entrückte, alle dann einen Ewigkeitsleib bekommen. Dieser Ewigkeitsleib ist aber dafür gedacht, in der Herrlichkeit zu leben und auch nicht mehr Kinder zu bekommen. Und somit stellt sich die Frage, und das heißt auch, dass sie dann eben mit dem Herrn in die himmlischen Wohnungen gehen, und somit stellt sich die Frage, wer ist dann danach auf der Erde und bevölkert das tausendjährige Reich? Und zuletzt, würde die Gemeinde erst nach der Trübsalzeit entrückt werden, würde sie dadurch vor gar nichts mehr gerettet werden und das ganze große Ereignis hätte damit seinen kompletten Sinn verloren. Denn dadurch ist ja eine freudige Erwartung, durch die Gemeinde gerettet wird. Und wenn sie schon durch alles durch ist, dann braucht man sie nicht mehr retten. Also wenn man es wirklich im Detail betrachtet, die kompletten Puzzleteile, die uns der Herr der Endzeit gibt, dann ist es doch die passendste Variante, dass der Herr vor der Trübsalzeit kommt, um die Gemeinde von der Erde zu holen. So viel dazu. Dafür wollte ich an dieser Stelle kurz eine Lanze brechen. Aber nun zurück zu unserer Stelle. Titus 2. Was ist nun gemeint? Welche Erscheinung ist denn gemeint, wenn es denn zwei sind? Es gibt nun unterschiedliche Arten zu argumentieren. Gerade die Erscheinung in Herrlichkeit ist eigentlich der typische Begriff für die Erscheinung, wenn der Herr kommt, um sein Reich aufzurichten. Auf der anderen Seite ist eigentlich die Entrückung ja die Hoffnung der Gemeinde. Und die Entrückung ist auch das, was wir erwarten als Gemeinde. Wir erwarten nicht, dass der Herr auf einmal kommt in Macht und Herrlichkeit. Denn wie gesagt, vorher müsste noch einiges geschehen. Ich denke, dass hier letztlich, dass wir doch mit einem Begriff an beide Dinge erinnert werden sollen. Und zwar denke ich das, weil das an mehreren Stellen in der Bibel ähnlich gehandhabt wird, dass in einer Beschreibung zwei Ereignisse beschrieben werden. Gerade in der Endzeit wird oft nur ein Teil beschrieben, aber das große Ganze ist gemeint. Es wird vom Tag des Herrn gesprochen, aber es ist ein größerer, eine Fülle an Ereignissen in der Regel gemeint. Und weil das eben eine Art ist, die in der Bibel doch hin und wieder angewandt ist, denke ich, dass hier einfach, ja, auch wenn diese Erscheinung in zwei geteilt ist, wir an beides erinnert werden. Und es geschieht auch unweigerlich, wenn die Erscheinung steht und es nicht näher definiert ist, dass wir an beides denken. Es ist der völlig natürliche Hergang unserer Gedanken, der geschieht, wenn wir das lesen. Und selbst wenn wir sagen, okay, es muss eins gemeint sein, denken wir doch am Ende wieder an beides und fragen uns, okay, wie kann das eine passen, wie kann das andere passen? Wir werden auf jeden Fall an beides erinnert. Ich werde später noch darauf eingehen, warum auch gerade die Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit auch einen wichtigen Teil in unserer Hoffnung hat, obwohl das nicht das ist, was wir direkt erwarten. Also, aber zusammengefasst, unsere Hoffnung soll darauf gerichtet sein, bei dem Herrn zu sein, zu ihm zu gehen und auch auf das Reich, das er aufrichten wird. So viel zur Lehre, um die zu umreißen. Und jetzt die Frage, die im Raum steht, ist, glaubst du an die Wiederkunft des Herrn oder wartest du auf sie? Und das ist nun der Unterschied, die Tatsache, die am Ende einen Unterschied ausmacht. Hier heißt es, nicht indem wir an die glückselige Hoffnung, die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes glauben, sondern indem wir sie erwarten, indem wir damit rechnen. Wie wenn ich Besuch bekomme, weiß nicht wann über den Nachmittag, ich erwarte sie. Ich mache vielleicht meine Sachen im Haus, aber ich rechne beständig damit, dass es gleich an der Tür klingelt. Und somit sind wir aufgefordert, darauf zu warten. Und das ist auch der Hauptnutzen dieser Wahrheit. Und das lesen wir vor allem vom Herrn Jesus. Eine Stelle in Markus 13, der Endzeitrede im Markus-Evangelium. Und ich lese ab Vers 32. Dort spricht der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht! Dieses Wort kommt nicht umsonst dreimal in diesen Versen vor. Das ist die Sache, die der Herr darum auch besonders damit bezweckt, dass er sagt, er wird überraschen kommen. Darum wacht, seid vorbereitet. Augustinus hat dazu vielsagend gesagt, den einen Tag hat Gott uns verborgen, damit wir Acht haben auf alle Tage. Den einen Tag, in dem der Herr kommt, dürfen wir nicht wissen, damit wir an jedem Tag so wachsam leben, wie an dem Tag, wenn er denn kommen wird. Wir werden später noch auf die näheren Auswirkungen auf unser Leben eingehen. Aber das ist eben die Hauptlehre, die der Herr Jesus daraus zieht. Wir sollen jeden Tag damit rechnen und uns auch fragen, lebe ich gerade so, oder sich vielleicht abends zu fragen, habe ich heute so gelebt, wie an dem Tag, wenn der Herr wiederkommen wird, ich ihm entgegengehen will oder er mich vorfinden soll. Seid wachsam, oder wird der Herr mich wachend bei der Arbeit oder schlafend wieder oder vorfinden? Das ist die große Frage. Und der andere große Teil dieser Lehre ist die Hoffnung, die es uns geben soll. Ja, wir sollen mit beständiger Hoffnung leben, der Herr wird bald kommen. Der Herr wird kommen und dann werden wir bei ihm sein. Noch eine kleine Weile und dann wird all das Leid, wenn wir denn gerade in großem Leid sind, vorbei sein. Und um auch diese Erwartungshaltung aufrechtzuerhalten, hat der Herr uns auch bestimmte Endzeitzeichen genannt, die wir ablesen können, von denen wir auch derzeit einige ablesen können. Die möchte ich nicht alle aufzählen, aber der Hergang der Geschichte und besonders, dass auch heute viele Dinge möglich sind, die es vor 100 Jahren noch nicht war. Allein durch die Tatsache, dass es Volk Israel wieder gibt. Die Tatsache, dass wir uns gut vorstellen können, wie es möglich sein wird in der Trübsalzeit, dass das Tier, dass nur noch der kaufen und verkaufen kann, der das Mal hat. Es wird alles immer absehbarer. Und diese Dinge sind natürlich erschreckend, die der Herr als Zeichen vorhergesagt hat. Es sind auch Katastrophen, Erdbeben, Kriege, Ratlosigkeit. Aber genau diese Dinge sollen dann dazu führen, dass wir umso mehr eben diese Hoffnung erwarten. Und ich habe eine gute Geschichte gefunden, die ich einmal vorlesen möchte, die auch das sehr gut illustriert, was eben das in uns auslösen soll, diese Endzeitzeichen. Und zwar ist es eine Geschichte, die ein evangelischer Theologe, also er war Pfarrer, ja, aber hat gute Dinge geschrieben, ein gewisser Herr Fritz Grünzweig. Und er hat von seinen Eltern berichtet in einem Buch. Die Eltern Grünzweig hatten einen französischen Kriegsgefangenen zugeteilt bekommen. Also dieser Mann ist bereits schon tot und folglich waren seine Eltern eben auch am Leben zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Sie hatten einen französischen Kriegsgefangenen zugeteilt bekommen, der in der Landwirtschaft mithalf. Als dann die französischen Truppen den Schwarzwald überschritten hatten, war den Eltern bange, weil sich der Krieg auch in ihre Gegend hinein ausdehnte. Der französische Kriegsgefangene aber war aufgeregt vor Freude. Und dann Zitat von der Mutter: Nie vorher habe ich Jesu Worte so richtig verstanden wie damals, wenn er sagt, wenn dieses anfängt zu geschehen, so erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und das ist eben diese, ja, die Illustration dafür, der Krieg naht und das ist etwas Erschreckendes, dann wird es besonders gefährlich, aber eben, weil dieser Mann nicht einfach ein Bürger in diesem Land war, sondern ein Gefangener, der eigentlich nur raus wollte aus diesem Land, deshalb war es für ihn gut, dass der Krieg sich naht. Denn das heißt, meine Landsleute kommen, ich werde bald geholt. Ja, jetzt kommt erstmal noch eine schmutzige Zeit, aber dann ist endlich die Hoffnung, dass ich nach Hause kann. Und das veranschaulicht eben, ja, wie unsere Stellung in der Welt sein soll und was dadurch auch die Wiederkunft des Herrn automatisch für einen Stellenwert einnehmen muss. Wenn wir wirklich Fremdlinge sind, die nichts anderes wollen als raus aus dieser Welt, die sich hier unwohl fühlen, die hier zum Arbeiten zwar noch eingespannt sind, aber die weg wollen, weil woanders die Heimat ist, weil sie hier leiden und auch unter Menschen sind, ist vielleicht zu viel gesagt, unter denen sie sich unwohl fühlen, aber einfach, weil sie unter der Sünde sind, besser gesagt, weil sie hier in einem Land sind, in dem sie nicht leben wollen, in einer Welt, die den Herrn verunehrt und nicht an ihn glaubt, weil sie sich danach sehnen, endlich dort zu sein, wo der Herr ist und auch, wo er aus vollem Herzen von allen verehrt und angebetet wird. Wenn das unsere Stellung in der Welt ist, dann warten wir darauf und können wirklich, wie der Herr Jesus sagt, unsere Häupter erheben, wenn diese Dinge geschehen, weil wir hoffen, dass es eben endlich vorbeigeht und das neue Zeitalter anbricht. Also, die Wiederkunft des Herrn, was macht sie? Sie macht wachsam und sie macht Hoffnung. Und an dieser Stelle habe ich mich kurz gefragt, vielleicht ein kleines Gedankenspiel, aber wenn wir ehrlich sind, diese Elemente, dass es uns zum Herrn bringt und dass es überraschend sein wird oder kann, diese hat ja nicht nur die Wiederkunft in sich, sondern der Tod auch. Ja? Auch der Tod wird uns in einem Moment zum Herrn bringen und auch der kann ganz schön überraschend kommen, sodass selbst wenn wir nicht die Wiederkunft erleben, wir genauso aufgefordert sein sollten zu wachen. Ihr wisst nicht, ob euer Auto euch heute noch heil nach Hause bringt. Und zu wachen und eben auch uns zu prüfen, ob wir denn recht mit dem Herrn leben. Was ist aber der Unterschied? Warum ist die Wiederkunft die große Hoffnung? Lass mich ein paar Punkte nennen, die mir in dieser Vorbereitung wichtig geworden sind. Nun, das erste, offensichtlichste ist natürlich, es ist der angenehmere Weg. Ja, sterben ist unangenehm, lieber entrückt werden. Dann darf auch gesagt werden, erst dann wird auch, also man wird zwar, wenn man stirbt, zum Herrn gehen, aber wir haben gelesen in 1. Thessalonicher 4, erst bei der Entrückung werden auch die Verstorbenen den Auferstehungsleib bekommen. Ich weiß nicht, wie es ist, ohne Leib zu leben, aber es ist wahrscheinlich besser, mit Auferstehung zu leben. Dann noch ein paar Dinge, die uns auch dazu bringen sollten, wirklich für die Wiederkunft des Herrn zu beten. Zum einen, wenn wir sterben, sind wir beim Herrn, ja, aber wir lassen viele Geschwister zurück, die leiden. Und die wohl in unserem Fall auch weitaus mehr leiden als wir. Und somit stellt sich das auch die Frage, wie sehr leide ich mit meinen Glaubensgeschwistern in aller Welt? Wünsche ich mir, dass auch sie endlich befreit werden von all ihrem Leid und ihrem Joch? Dann wird auch bei der Wiederkunft auch die Erde endlich von den Folgen des Sündenfalls befreit. Wir sehen, dass wenn es dann heißt, dass die Menschen eben, ja, ein Hundertjähriger, der stirbt, wird als verflucht gelten und der Löwe wird bei dem Lamm weiden. Viele Dinge, die schlimm sind in dieser Welt, werden dann verändert werden, die uns hoffentlich auch stören. Aber natürlich drängt sich dabei auch die Frage auf, Moment, aber bei der Wiederkunft werden doch alle Ungläubigen dann, ja, auch die, die ich liebe, werden dann doch, ja, als Feinde des Herrn gelten und vernichtet werden. Und dazu möchte ich einfach sagen, wir beten dafür, dass der Herr wiederkommt, aber wir wissen, er wird nicht wiederkommen, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das heißt, wenn wir um eine schnelle Wiederkunft beten, dann dürfen wir das im Gedanken tun, dass auch die Menschen, um deren Errettung wir flehen, auch möglichst schnell gerettet werden und dann eben mitgehen. Wir beten nicht, Herr, lass, rette doch ein paar weniger und komm dafür früher, sondern rette schnell und komme bald. Das soll unser Anliegen sein. Und zuletzt stellt sich auch die Frage, auch wenn wir von dieser Welt gehen, wird eine sündige Welt zurückbleiben, die unseren Herrn verachtet und verunehrt. Und wo sich auch die Frage stellt, stört uns das? Schmerzt uns das? Und wenn uns das schmerzt, dann entspricht ja dem zu hoffen, dass der Herr auch das endlich beenden wird und sein Reich aufrichten wird, wo sein Name wirklich von allen gepriesen und erhört wird und seinem Gebot Folge geleistet wird. Das nur ein paar Gedanken dazu, warum wirklich die Wiederkunft diesen speziellen Raum einnehmen soll. Also, was macht die Wiederkunft? Sie bringt auf jeden Fall eine vollere Erlösung, als nur über den Tod zum Herrn zu gehen. Es bringt sie für alle Heiligen und es läutet eben eine bessere Zeit ein. Das erwarten wir und darauf, und hier sind wir gefordert, uns zu prüfen, ob wir das ersehnen, aber ja, zu diesen ganzen Zusatzpunkten, die ich genannt habe, sollte es immer der Hauptpunkt sein, auf den wir warten, einfach beim Herrn zu sein. Und ja, darum müssen wir uns nicht, wird Paulus nicht, weil er vor fast 2000 Jahren gestorben ist, traurig sein, dass er so lange warten muss. Er ist schon beim Herrn und das soll unsere Haupthoffnung sein. Ja, und ist sie auch hoffentlich. Das soll unsere Haupthoffnung sein. Beim Herrn zu sein. Und ob das so ist, hängt davon ab, wie sehr wir den Herrn lieben. Und das ist auch, ja, das sollte uns auch alle etwas wachrütteln und fragend machen, wenn wir die Apostel lesen, wie sie zur Ewigkeit und zur Wiederkunft stehen. Die fragen nicht immer, wie wird es mir da gehen und was werde ich da machen, sondern für sie steht nur im Vordergrund, da wird der Herr sein und dann werde ich bei ihm sein. Das ist mein Wunsch. Und dieses Verlangen kann nur Liebe hervorbringen. Nur wenn ich jemanden liebe, wünsche ich mir einfach nur bei ihm zu sein, egal was wir dann machen. Die Liebe zum Herrn wird darin auch getestet und offenbar. Und ja, wenn das ist, das darf uns beschämen, wenn wir darüber nachdenken. Wenn wir vielleicht merken, okay, irgendwie ist das nicht meine treibende Kraft. Das darf uns zu beschämen, das darf uns aber auch zur Buße führen und das kann dadurch dann auch Dinge verändern. Wenn wir dadurch merken, ich erwarte den und ersehne den Herrn eigentlich nicht, wie es ein Paulus getan hat. Vielleicht kaum. Aber das darf uns und soll uns eben zur Buße führen in der Hoffnung, dass der Herr die Buße ja gebraucht, um uns zu verändern. Und natürlich auch in der Hoffnung, um nicht ganz in dieser Beschämung zugrunde zu gehen und in dem Gedanken, dass der Herr uns liebt, obwohl wir ihn so wenig lieben. Aber dennoch Der Herr wünscht sich, dass wir ihn erwarten. Deshalb heißt es auch in 2. Thessalonicher 1,10: An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Also das ist, was der Herr sich wünscht. Er kommt, um dann bewundert und verherrlicht zu werden. Und das wird natürlich bei der Entrückung der Fall sein, als auch dann, wenn eben die Gläubigen der Trübsalzeit, wo jetzt ja auch wieder Gläubige gehen werden, den Herrn erwarten werden. Er kommt, um bewundert und verherrlicht zu werden. Und egal, ob wir dann schon im Himmel sind oder, okay, wir werden dann im Himmel sein, sofern wir jetzt schon gläubig sind, wir werden es dennoch, wir werden ja mit ihm kommen, das wissen wir auch aus Offenbarung 19, und dürfen bewundern und ihn verherrlichen für seine Größe, die er dann offenbaren wird. Und deshalb ist es auch nur passend, dass Paulus auch in diesem Vers, und darum habe ich das so hergeleitet, nicht nur von der Erscheinung spricht, sondern auch beschreibt, wen wir denn erwarten, wer uns denn erscheinen wird. Nämlich die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Und in diesen Punkten steckt auch das Bewundernswerte des Herrn, das wir erwarten. Das Bewundernswerte. Und darum möchte ich gerade auf diesen Punkten großer Gott und Retter noch ein paar Minuten verwenden. Und vor allem auch deshalb, weil wir hier leider mal wieder an dieser Stelle uns erstmal einer Übersetzungs- und Auslegungskontroverse stellen müssen. Und Schlachter ist schon das, ja, geht mit schlechtem Beispiel voran, wenn sie übersetzen, dass wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Die Elberfelder übersetzt hingegen die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Und ich hoffe, ihr bemerkt den Unterschied. Der Unterschied ist, Schlachter deutet hier einen Unterschied zwischen dem großen Gott und dem Retter Jesus Christus an, während Elberfelder ganz klar macht, dass es sich bei beiden um ein und dieselbe Person handelt. Und hinzu kommt, dass diese Schlachter da keine Ausnahme bildet, sondern sowohl die Menge, die Luther als auch die King James Bibel übersetzen auch so. Hingegen hat die Elberfelder Übersetzung so ziemlich alle gängigen englischen Übersetzungen, die nicht ganz so alt sind wie die King James, auf seiner Seite. Woher kommt dieser Unterschied? Nun zuerst ein paar Worte zur Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit hängt nicht an dieser Stelle. Das sei vorweg gesagt, nämlich die Frage, ob denn Jesus der große Gott ist oder nicht. Die Frage, die sich stellt, ist lediglich, spricht Paulus hier von zwei Personen der Gottheit oder nur von einer? Lass mich nur ein paar Punkte nennen, warum es nicht an dieser Stelle hängt. Allein im Titusbrief sehen wir da eigentlich schon genug. Und hier, wenn wir Gott wirklich kennen, dann erkennen wir, dass wirklich all das schon die Gottheit des Herrn Jesus klar genug macht. Wenn wir nur die ersten drei Verse von Kapitel 1 lesen, Verse 3 und 4. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes unseres Retters. An Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Dazu muss gesagt werden, dass Retter wirklich ein starker Begriff ist. Und wir sehen hier, dass Paulus sowohl Gott, dem Vater, als auch dem Herrn Jesus denselben Titel gibt. Und zudem lesen wir auch in Vers 4, dass er das Gnade, Barmherzigkeit und Friede sowohl vom Vater als auch vom Herrn Jesus Christus ausgeht. Und vielleicht würde ein Zeuge Jehova das jetzt einfach abnicken, aber wenn wir Gott wirklich kennen, wenn wir wirklich verstanden haben, wie Gott ist, dann müssen wir sehen, das geht nicht, dass Gott sich so auf eine Stufe mit einem Geschöpf stellt. Das geht nicht. Der Herr wird seine Ehre keinem anderen geben und wird sich niemals in einem Satz in dieser Form mit einem Geschöpf nennen lassen. Meine ist die Ehre und ich gebe sie keinem anderen. Und um das noch deutlicher zu machen, Das sehen wir am allerdeutlichsten in der Offenbarung, wenn es dort heißt, in Offenbarung 5, Vers 13, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn Jesus ein Geschöpf ist und Gott immer noch der Gott des Alten Testaments ist, müsste er in diesem Moment alle Engel im Himmel in die Hölle stoßen, weil sie hier den größten Götzendienst begehen, der überhaupt möglich wäre, wenn sie einem Geschöpf und ihm im gleichen Satz Ehre, Ruhm und all das zuerkennen. Und nicht genug dazu, es heißt sogar in Offenbarung 22, Vers 1, und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Gott setzt dieses Lamm mit sich auf einen Thron. Das ist nicht der Gott des Alten Testaments, der einen Dagon, in dessen Tempel er gestellt wird, zu Boden wirft. Gott wird kein Geschöpf in dieser Form erhöhen, wie es der Herr Jesus Christus erhöht wird. Und wer das nicht sieht, der hat gar nichts von Gott verstanden. Die werfen vielleicht uns vor, dadurch Polytheismus zu betreiben, aber eigentlich machen sie das selber. Denn wenn ich anerkenne, was die Bibel über Jesus sagt und sage, er ist nicht eins mit Gott, dann ist es ein zweiter Gott. Dann ist es genau das, was ein griechischer Götterhimmel ist. Es sind mehrere Personen, die eben von denen Macht und Schöpfermacht ausgeht und die angebetet werden. Und das entspricht eben überhaupt nicht dem, was Gott über sich in der Bibel offenbart. Nur um das an dieser Stelle zu sagen. Und zum anderen möchte ich noch sagen, dass dadurch das Evangelium, wenn wir es wirklich in seiner Tiefe ergründen, völlig entstellt und zerstört wird. Dann hat Gott einfach ein zweites Geschöpf gemacht, um es an unsere Stelle hinzurichten. Und das ist dann nicht mehr schön und erhaben, sondern unfair und schmutzig. Nein, der Herr, der ewige Sohn Gottes, Gott selbst hat sich an unsere Stelle hingegeben, weil er uns liebt. Er hat nicht einfach gesagt, dann schlachte ich halt jemand anderen. Nein, er liebt uns so sehr, dass er sich selbst hingegeben hat. In Form des Sohnes. Nicht als die komplette Dreieinheit, sondern der Sohn, aber eben der ewige Sohn, der Richter selbst hat sich für uns hingegeben. Für unsere Sünden. Und wir sehen, diese Lehre hängt nicht an dieser Stelle und ist auch absolut in keiner Form diskutabel. Wenn diese angegriffen wird, dann gibt es da keine Freundschaft mehr. Die Dreieinigkeit ist eine Lehre, die nie ganz erfasst werden kann, aber doch klar in der Bibel umrissen wird. Wir haben es in unserem Glaubensbekenntnis so definiert: Die Schrift lehrt, dass es nur einen lebendigen und wahren Gott gibt, der ewige und allwissende Geist ist, der in allen seinen Eigenschaften vollkommen ist, in Wesen eins ist und ewiglich in drei Personen existiert, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und genau das ist es, was wir aus der Schrift ableiten können. Auch Martin Luther hat gesagt, fand ich ganz gut formuliert, drei Personen und ein Gott sind in der Schrift aufs Klarste bewährt. Drei Personen, ein Gott. Und auch er und viele andere Theologen haben damit gehadert, ja, wie beschreibe ich das jetzt und umschreibe ich das? Aber letztlich diese Definition, die wir auch geben, im Wesen eins und doch drei Personen, das ist wie die Umgrenzung, wie der Zaun zu dieser Wahrheit, hinter dem wir stehen und eben das anbetend betrachten können. Und das hoffentlich auch tun, uns wirklich auch mal die Zeit nehmen, darüber zu staunen, über diese unerklärliche und doch wunderbare Gottheit, die wir kennen und an die wir glauben dürfen. Aber wenn wir diesen Zaun überschreiten und versuchen, das irgendwie näher auszudefinieren, dann endet das meistens in schlimmer Irrlehre. Und deshalb akzeptieren wir einfach, was die Schrift an dieser Stelle zu diesem Punkt sagt, beschreiben es mit dem Begriff der Dreieinigkeit und beten den Herrn dafür an. So, noch kurz ein paar Worte zu dieser Stelle, warum ich sage, dass die Elberfeld-Übersetzung die bessere ist. Nun, eigentlich spricht lediglich das für die Schlachtübersetzung, dass es komisch ist, weil Jesus im Neuen Testament selten als Gott im Sinne von Theos wirklich direkt bezeichnet wird. Und ja, das stimmt. In der Regel, wenn Gott steht, wissen wir, okay, jetzt ist der Vater gemeint. außer es wird näher beschrieben. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt noch andere klare Stellen, an denen Jesus als Theos, als Gott bezeichnet wird. Und wir sehen davon schon, dass die Beurteilung der Grammatik von vornherein theologisch geladen sein muss. Aber es gibt eben auch eine sogenannte Regel, Grammatikregel, die sogenannte Granville Sharp, die dieser Mann, Granville Sharp, einmal beschrieben hat, indem er das Neue Testament und das Griechisch darin untersucht hat und gesagt hat, dass eben in speziell dieser Satzkonstruktion es nur auf diese Art und Weise übersetzt werden kann, dass eben beide Beschreibungen, großer Gott und Retter, Jesus Christus beschreiben müssen. Wenn man diese Regel, ihre genauen Definition nachprüft, dann funktioniert sie wirklich an jeder Stelle im Neuen Testament. Und nun kommen natürlich die Gegner der Dreieinigkeit her und sagen, ja, so. Und selbst wenn wir diese Zweifel dann gelten lassen würden, die sie sagen, ja, so absolut sei diese Regel ja gar nicht im Griechischen, wir lassen sie nicht gelten, aber selbst wenn wir sie gelten lassen würden, müssen wir bedenken, dass selbst wenn es möglich wäre, von dieser Regel abzuweichen, dann ist immer noch das die allerwahrscheinlichste und natürlichste Wiedergabe dieses Verses. Selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, also bleibt dann immer noch bestehen, dass wir es nur so übersetzen könnten und sollten, wenn es, ja, wenn die Dreieinigkeit eben in der restlichen Bibel wirklich völlig abwegig wäre. Und das ist sie eben nicht. Wäre Paulus nicht von der Gottheit Christi überzeugt, wäre das hier ein wirklich sehr ungebührliche und flapsige Ausdrucksweise, die er hier wählt, wenn Jesus nicht Gott ist. Dann bleibt noch die Frage, warum übersetzen dann manche so? Es liegt eben daran, dass eben in der Vergangenheit manche, ja, griechische Experten in ihren Wörterbüchern gesagt haben, man muss das so übersetzen und andere haben eben darauf aufgebaut. Aber man muss eben immer betrachten, dass, wie gesagt, diese Frage immer theologisch geladen ist. Und dass diese Menschen dann eben scheinbar nicht akzeptieren konnten, dass Jesus hier klar und deutlich als Gott bezeichnet wird, was er aber in der Tat wird. Und es gibt noch mehr Gründe, die sogar losgelöst vom Griechischen gesehen werden können. Zum einen wird nirgends in der Bibel eine Erscheinung des Vaters vorhergesagt. Es wird der Sohn erscheinen. Es wird die Herrlichkeit des Sohnes erscheinen. Und somit wäre es auch theologisch von der Endzeitlehre her völlig falsch, wenn es hier heißt, dass sowohl der Vater als auch der Sohn erscheint. Nur der Sohn wird erscheinen und damit Gott. Zum anderen ist Gott und Retter ein völlig typisch zusammengehöriger Begriff. Und in Vers 14 wird auch nur auf eine Person zurückverwiesen, wenn es dort heißt, der sich für uns hingegeben hat. Also alles deutet darauf hin, dass hier nur von einer Person die Rede ist und nicht von zwei. Nur wenn ich hartnäckig die Dreieinigkeit und Gottheit Jesu ablehnen will, dann kann ich das anders verstehen. Aber so viel dazu. Also wir dürfen in Klarheit sehen, der Paulus beschreibt hier, dass Jesus, der wiederkommt als den großen Gott und Retter. Und dafür will er bewundert und angebetet werden, wenn er kommt. Deshalb können wir staunen, wenn er als der wirklich der Allmächtige kommt, wenn wir bedenken, was er tun wird. Er wird kommen vom Himmel, er wird die Feinde seines Volkes alle durch den Hauch seines Mundes verzehren. Und wenn wir dann wirklich auch sehen, dass sie als Feinde ranrücken und eben sein Volk und unsere Geschwister bedrohen und töten wollen, dann werden wir ihn dafür anbeten, wenn er sie davor mit seiner großen Macht retten wird, die sich gegen ihn stellen, die sich zu ihm bekennen. Dann wissen wir, dass er sogar durch seine Allmacht die Natur verändern wird, ja, die Folgen des Sündenfalls wieder zurücknehmen. Und sein Auftreten wird so herrlich und gewaltig sein, dass die Menschen zu den Bergen sagen werden, fallt über uns, die ihn eben nicht als ihren Retter erwarten. Aber und deshalb ist es auch wichtig, dass er sagt, der große Gott und unser Retter, denn wenn er nicht unser Retter wäre, dann müssten wir uns nur fürchten vor diesem großen Gott, der kommt. Aber er ist unser Retter, so dürfen wir wissen, dass der dann mit großer Macht in diese Welt einschlagen wird, weder uns noch unsere Geschwister, die dann noch auf der Erde sein werden, in dieser Macht ihnen entgegentreten wird, sondern diese wird er retten und uns wird er schon gerettet haben. Und darum drängt sich aber hier natürlich auch die Frage auf, ist der Herr mein Retter? Ja, habe ich ihn mit Furcht zu erwarten? Denn jeder Mensch, der ihn nicht zum Retter hat, hat ihn mit Furcht zu erwarten. Oder ist er dein Retter, auf den du vertraust, den du mit Freude erwarten kannst? Und ja, diese Frage soll wirklich an jedem Sonntag gestellt werden. An jeden hast du Vergebung für deine Sünden. Jetzt ist die Tür noch offen. Keinem steht etwas im Wege, noch heute sich zu Jesus bekehren, der es noch nicht getan hat. Aber die Wiederkunft sagt auch klar, es gibt und es kommt ein zu spät. Und ich würde auch nicht auf nach der Entrückung spekulieren, denn erstens wird es dann noch um einiges schwerer und zweitens heißt es im 2. Timotheusbrief, dass der Herr dann eine wirksame Kraft der Verführung denen schicken wird, die ihn bis dahin abgelehnt haben. Aber wenn du den Herrn als deinen Retter kennst oder nun annimmst, dann können wir eben auch, dann wird der Tag kommen, an dem wir sagen werden, wie auch in dem Eingangsvers, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist die Hoffnung, dass wir hoffentlich auch vielleicht uns bildlich vor Augen malen. Gut, wir können uns nicht vor Augen malen, wie er dann aussieht, aber einfach dann dran zu stehen, nicht mehr zu sagen, ich glaube an den Herrn Jesus und dafür verlacht zu werden, sondern zu sagen, an ihn habe ich geglaubt. Schaut, das ist der, auf den ich gehofft habe. Das ist eben, worauf wir warten, ihn in seiner Herrlichkeit zu sehen, dieses neue Leben auch dann zu erleben und auch zu sehen, wie endlich ein Reich der Gerechtigkeit auf Erden herrscht. Aber die andere Frage, der ich mich auch noch stellen muss, oder der wir uns noch stellen müssen, ist die Frage, wir haben gesagt, was erwarten wir? Jetzt ist die Frage, was erwartet ihn? Und das wird uns eben in Vers 14 aufgedrängt, wenn es heißt, er ist es, der sich selbst für uns gegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen, für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und die Frage ist, erwartet ihn das, wenn er heute kommt, um uns zu holen? Was erwartet ihn? Bin ich so, wie ich von ihm vorgefunden worden bin? Ich freue mich auf diese Erscheinung, aber müsste ich mich mehr schämen, wenn er heute kommen würde? Wie will ich von ihm vorgefunden werden? Mit was will ich beschäftigt sein, wenn er kommt? Von was soll mein Leben geprägt sein? Und das ist eben die Frage, die eben auch der Herr Jesus uns aufdrängt, wenn er sagt, wacht, ja, überlegt euch, wollt ihr als schlafender Wächter empfunden werden oder als einer, der gerade wach und stramm dasteht und die Tür hütet oder im Haus als einer, der gerade fleißig seine Arbeit tut oder schläft und faulenzt. Und ja, zum einen kann hier zurückverwiesen werden auf Vers 12, möchte ich nicht nochmal tun, haben wir schon betrachtet. Ja, denn die Verbindung sagt ja auch, dass eben die Wiederkunft und uns deshalb auch lehrt, besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben in der jetzigen Weltzeit. Wir wollen von dem Herrn besonnen, gerecht und gottesfürchtig befunden werden, nicht in Gottlosigkeit und weltlichen Begierden lebend. Und zum anderen dann eben, was am Ende von Vers 14 steht und was eben auch ein Kardinalthema im Titusbrief ist, die guten Werke. Er hat sich für uns hingegeben, um uns zu retten von aller Gesetzlosigkeit. Nicht nur von der Strafe der Gesetzlosigkeit, sondern von der Gesetzlosigkeit. Natürlich auch der Strafe. Aber eben von der Sünde an und für sich. Er hat sich für uns hingegeben, weil er uns nicht mehr befleckt von Sünde sehen will. Weil er es hasst, weil es abstoßend ist. Und ja, wir werden sie nicht ganz ablegen können, aber wollen wir von ihm gesehen werden, wie wir dabei sind, uns zu reinigen oder wie wir uns baden in der Sünde, im Dreck, um noch schmutziger ihm entgegenzugehen. Er hat uns gerettet, um uns zu reinigen von aller Gesetzlosigkeit und er wollte eben ein Volk haben und sehen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Eifrig gute Werke zu tun. Das erneuerte Herz birgt eben diesen Wunsch, den Herrn zu verherrlichen und das bei jeder Gelegenheit zu tun. Dazu sind wir aufgefordert, nicht um gerecht zu werden, sondern einfach aus Dankbarkeit diesem Herrn gegenüber. Indem wir eben, ja, gute Werke, was sind gute Werke? Gutes tun, einsame Menschen besuchen, evangelisieren, aber auch ganz anders, was ja in diesen Texten beschrieben wurde, auch unserer Rolle gemäß leben. Ja, es hieß im Ende von Kapitel 1, die Irrlehrer sind untüchtig zu jedem guten Werk, du aber lehre, dass sie so leben sollen. Die alten Männer so, die jungen Frauen so. eben ihrer Rolle gemäß ein ordentliches Leben zu führen. Auch das sind Dinge, die dem Herrn gefällt und die wir darum eifrig tun sollen. Er hat mir so viel Gutes getan, ich will von ihm bei Gleichem gefunden werden. Und all das soll eben mit Eifer geschehen. Ja? Das heißt, wirklich danach suchen, wo kann ich dem Herrn noch mehr dienen? Oh, ich habe einen freien Mittag, für wen kann ich heute etwas tun? Wie kann ich heute dem Herrn dienen? Und das kommt eben erst dadurch, und darum ist auch diese Lehre so wichtig, den Herrn wirklich von Herzen zu erwarten. Dieser Eifer, ja, der kann auch aus Selbstgerechtigkeit kommen. Der kann auch einfach daraus kommen, um gut dazustehen, aber das wird dann immer in einer ungemütlichen und für andere abstoßende Art und Weise sein, weil ich dann immer auch zurückfordern werde. Oder ich kann es aus richtiger Liebe zum Herrn tun. Aus richtiger Liebe diesen Eifer haben. Und das ist, was der Herr sehen will. Und darum ist es wichtig, eben auf den Herrn zu blicken und wirklich ihn so lieben zu lernen, dass ich ihn kommen sehen will und dann aus dieser Dankbarkeit und Freude heraus diesen Eifer zu entwickeln. Nicht einfach hier rauszugehen, okay, ich muss eifriger sein, ich streng mich mehr an und murre über die anderen, die eben sich weniger anstrengen als ich, sondern einfach den Herrn lieben und darum eben dieses Feuer immer mehr zum Brennen bringen. Und dazu tut eben die Naherwartung ihren Teil. Sie hält uns dieses plötzliche Treffen mit dem Herrn vor Augen. Tag wird kommen, da werde ich auf einmal, wird er mir entgegenkommen und ich bei ihm sein. Und dann natürlich auch, was mit immer mitschwingt, diese Erinnerung, wir sind hier zum Arbeiten, das wahre Leben kommt noch, die Zeit ist nicht mehr lange, wir wissen nicht, wann sie endet, sei fleißig, beeile dich. Und eben dieser Gedanke, ich will bei der Arbeit und nicht beim Sündigen entrückt werden. Und damit komme ich zum Schluss und fasse nochmal zusammen, was bringt uns die Wiederkunft des Herrn. Nun, sie fordert uns auf, erstmal diese Frage zur Selbstprüfung. Erwarte ich das wirklich? Ist das in meinem Denken ein Teil? Rechne ich damit, dass der Herr wiederkommt? Es bringt uns Trost. Wir dürfen bald den Herrn Jesus sehen und dann kommt eine neue, bessere Welt. Also je mehr wir leiden unter dem Hier und Jetzt, zu unserem Leid, dem der anderen oder einfach der Sünde, dürfen wir vertrauen, ja, der Herr wird das bald alles in einem Nu ändern. Es birgt eine Ermahnung, frage dich, will ich so von Jesus geholt werden, wie ich heute gelebt habe? Und es birgt eine Ermutigung, wenn eben wir die Wiederkunft ihren angemessenen Platz im Denken einräumen, wenn du das tust, dann dürfen wir hier aus dieser Stelle ableiten, dann wird das auch diesen Effekt haben und diesen Antrieb verstärken, wenn wir unsere eigenen Sünde und Lauheit leiden. Die Erwartung der Wiederkunft wird das auch mit sich bringen. Darum lenken wir unsere Herzen darauf, denken darüber nach, prüfen unser Herz, tun Buße und richten unseren Blick auf den Herrn und er wird unser Herz dadurch auch verändern. Das ist die gute Hoffnung und Ermutigung, die auch noch mit in diesen Versen steckt. Damit bin ich am Ende. Danke für meine Aufmerksamkeit, eure Aufmerksamkeit. Entschuldige mich fürs Überziehen und wünsche euch einen gesegneten Sonntag.